Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, mit euch heute zusammen Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte zu Beginn eine kleine Legende, eine kleine Geschichte erzählen, die uns ein bisschen mit auf dieses Thema heute vorbereitet. Die Geschichte handelt von einem König. Er gilt als treu und als gerecht. Und dieser König lässt in seinem Königreich, ist im Mittelalter spielt das Ganze, lässt in seinem Königreich ein Gesetzeskodex rausgeben. Und eines von diesen Gesetzen lautet, dass jemand, der seinen Nachbarn beklaut oder betrügt, 40 Hiebe bekommt, was für diese Zeit als, sag ich mal, relativ normal gegolten hat und irgendwo als gerecht gegolten hat, ja, als gerechte Strafe angesehen wurde. Na gut, und dieser Typ, sein Königreich funktioniert, es läuft. Und eines Tages kommen seine Berater und sagen: Hey, wir haben ein großes Problem. Wir haben jemanden beim Klauen erwischt. Und es ist deine Mutter. So, dieser König, er ist gerecht, er weiß, das bedeutet, auch meine Mutter fällt unter dieses Urteil, schlussendlich. Und so schweren Herzens lässt er sie rufen oder lässt sie holen. Der Richter kommt, um die Strafe auszuführen. Und dieser König, er sieht seine Mutter, er weiß, die wird es nicht überleben. Ja, oder das ist eine alte Frau, also das wird wirklich schwer für sie sein. Und so kurz bevor der Richter anfängt, sagt er Stopp, schmeißt sich über seine Mutter und sagt, und jetzt schlag zu. Und dieser Richter, er schlägt zu auf diesen König 40 Mal. Und danach ist das Urteil vollstreckt. So, wir sind in unserer Predigtreihe das Kreuz. Und das Kreuz hat ganz, ganz viel zu tun mit dieser Geschichte, hat ganz viele Parallelen inhaltlich, sag ich mal, zu dieser Geschichte. Gott hat für uns, aus Liebe zu uns, die Strafe, die uns hätte treffen sollen, auf sich genommen. Und wir sind gerade im ersten Korintherbrief, den behandeln wir in diesem Jahr schon sehr intensiv. Und wir sind in Kapitel 1 und 2 in unserer Predigtreihe Das Kreuz. Silas hat letzte Woche schon über dieses Kreuz geredet und hat darüber geredet, dass dieses Kreuz das absolute Zentrum, der absolute Mittelpunkt von unserem Glauben ist und dass da alles beginnt, dass es der Ausgangspunkt von allem ist. Ich will einfach nochmal einen Vers vorlesen, den er auch zitiert hat, der eben im 1. Korintherbrief steht, 1. Korinther 1, Vers 23. Wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die einen ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, erweist sich Christus am Kreuz als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was für ein starker Input, für ein starker Punkt. Die Frage ist, was bedeutet das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz getan hat, was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für seine Kirche? Was bedeutet das für die Berufung Gottes, die er Menschen gibt? Und wir springen jetzt einfach mal direkt rein in den Text, den ich heute durchgehen will mit uns. Der steht in 1. Korinther 1, Abvers 26. Da heißt es: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Lass mich mal diese Stelle veranschaulichen mit einem Bild sozusagen. Ja? Stell dir mal folgende Situation vor: So, ich gehöre zu den Leuten, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und habe Fußball immer geliebt, okay? Und dann gab es immer die Situation, jedes Dorf hat so ein, zwei Fußballfelder und da fährt man dann hin mit ein paar Freunden und dann trifft man noch ein paar andere und am Schluss spielt man ein bisschen und mehr Leute kommen zusammen, sodass man am Schluss zwei Teams machen kann. Ja? So, und dann redet man gemeinsam und sagt, okay, wir brauchen zwei Leute, die wählen, ja? Zwei Leute, die wählen und dann macht man Tipptopp. Ich weiß nicht, ob ihr noch Tipptopp kennt. Ja, man tut immer, das macht man, glaube ich, heute noch bei den Kids. Ja, man tut immer einen Fuß so vor den anderen, läuft aufeinander zu, bis am Schluss ein Fuß nicht mehr reinpasst. Ja, und der Fuß, der nicht mehr reinpasst, der hat verloren und der andere darf anfangen zu wählen. Okay, gut. Jetzt beginnt der Erste zu wählen und immer bei solchen Treffen, da gibt es immer zwei, drei oder ein, zwei richtig gute Spieler. Ja. So, und der Erste, der anfangen darf zu wählen, der nimmt natürlich den, den er für am allerbesten hält. Und der zweite kriegt auch noch einen von den besten ab und der erste bekommt dann wieder nochmal einen guten. Ja? So, und dann gibt es immer einige, so das große Mittelfeld, das sind so, sag ich mal, die Mittelguten. Ja? So die, die irgendwo, der eine meinetwegen, der kann voll schnell rennen, aber ist jetzt nicht voll der beste Torschütze. Der andere, der ist eher ein bisschen schwerfällig, aber kann dafür hinten die Bälle alle weghauen und die Leute weg vom Tor weghalten. Ja? Und so weiter. Und die werden dann angefangen zu wählen. Und ganz am Schluss, da bleiben dann immer noch so zwei, drei Leute übrig. Das sind so die, ich sag mal, die, die es nicht so drauf haben. Ja, die, die gerne Fußball spielen, aber eigentlich nicht Fußball spielen sollten, sozusagen. Und die werden dann auch noch irgendwo aufgeteilt, ja, eben auch gewählt. Und dann ganz am Schluss gibt es noch einen, den einen, ja, so die absolute Niete. Ja, den keiner in seinem Team so wirklich haben will. Man mag ihn, ja, weil er einfach ein cooler Typ ist, aber man, naja, im Team, da will man ihn nicht unbedingt haben, ja. Und den muss dann immer der Zweite nehmen, der beim Tipptopp verloren hat. Ja, bei dem bleibt er dann übrig und sagt er, okay, komm, willst du den nicht doch auch noch mitnehmen? Nö, passt schon, kannst du behalten. Und das ist der Typ, da hast du eher einen Nachteil davon, wenn du den nimmst. Okay, der schießt zum Beispiel den Ball ins eigene Tor, ja, und dann alles sind sauer und sagen, was machst du? Und der passt den Ball dann zum Gegner oder so oder steht im Weg, wenn der Torschuss kommt. Foult auch vielleicht mal den eigenen Mann, ja, also so eben dieser, ich nenne es mal die Niete so. Und weißt du, es ist ganz normal, wenn du jetzt bei diesem Fußballspielen, wenn du da Leute auswählst, dann wirst du immer beim Besten anfangen und dann beim Schlechtesten enden. Ja, das gilt für jede Sportart, das gilt sogar für ein Unternehmen, wenn das Leute einstellt, ja. Bei einem Einstellungsverfahren, dann würden immer erstmal die genommen werden, die am besten abschneiden. Ist ja klar, man nimmt nicht den, der am schlechtesten abschneidet. So, bei Gott ist es aber genau andersrum. Das ist das Verrückte, bei Gott ist es genau andersrum. Er beginnt bei den, das haben wir gelesen, bei den Ungebildeten, bei den Schwachen, bei den Verachteten. Er beginnt bei den Nieten. Und am Schluss nimmt er auch noch ein paar Gute in sein Team auf. Ja, die dürfen auch rein. Es dürfen am Schluss alle de facto rein. Ja, aber er beginnt irgendwo bei den Schwachen. So, warum macht er das? Warum macht er das? Ich sag mal so, umso schlechter dein Team, umso größer dein persönlicher Ruhm, wenn du am Schluss siegst. Trotz dieses Teams. Umso schlechter dein Team, umso größer der Ruhm, wenn du trotz dieses schlechten Teams siegst. So stell dir mal vor, einer von den Leuten am Bolzplatz, von den Leuten aus deiner Nachbarschaft, Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, wäre jetzt so ein richtiger Ronaldo-Typ. Ja? Der ist richtig gut und der nimmt es mit allen gleichzeitig auf. Es gibt manchmal so Leute, die dribbeln einfach durch fünf andere und schießen am Schluss das Tor. Stell dir vor, das ist so ein Typ, der richtig, richtig gut ist, der es wirklich zu was bringt. Jetzt darf der auch wählen. Wen wird er wählen? Vielleicht wird er sich ein gutes Team aufstellen, kann schon sein. Aber vielleicht macht das auch ganz anders. So, wer Ronaldo ein bisschen sich anschaut, das könnte auch anders laufen. Es könnte auch sein, dass Ronaldo sich sagt: Hey, ich wähle zuerst mal alle Nieten. So, der andere fängt an und wählt immer die Besten rein und Ronaldo fängt an mit den Schlechtesten. Warum? Weil dadurch umso mehr klar wird, wenn der am Schluss siegt, wenn dem seine Mannschaft am Schluss siegt, dann siegt sie nur wegen einer Person, wegen Ronaldo. Nicht wegen dem gesamten Team, sondern nur wegen Ronaldo. Da wird klar, da wird auch so richtig klar, wie gut er eigentlich ist. Aber es könnte auch sein, dass er die Nieten zuerst wählt, einfach aus dem Grund, dann wird klar, wie schlecht die Gegner sind. Ja. Da wird klar, dass die Gegner eigentlich gar nichts drauf haben. Da wird klar, dass sie in einer ganz anderen Liga sind. Und wenn die vorher dachten, sie sind gute Fußballspieler, dann wird ihnen jetzt in dem Moment klar, okay, wir sollten die Sportart wechseln, weil das ist nicht unsere Sportart. Wir gehören nicht auf diesen Bolzplatz. So, Gott, er erwählt die Schwachen und kommt mit den Schwachen ans Ziel, gewinnt mit den Schwachen, um der Welt zu zeigen, wie gewaltig er ist. Um den Klugen dieser Welt zu zeigen, wie unwissend sie eigentlich sind. Das ist so ein bisschen der Punkt. Weißt du, für viele Menschen ist der Kreuzestod Jesu eine absolute Dummheit. Absolut. In der westlichen Welt haben wir uns daran gewöhnt, dass es dieses Bild überall gibt. Wir denken gar nicht mehr darüber nach. Aber wer in unserer Welt das zu Ende denkt, da kommen ganz viele an den Punkt, dass sie sagen, das ist richtig dumm, was die Christen eigentlich glauben, dieser Kern. Ja? Nimm mal zum Beispiel das humanistische Weltbild. Das humanistische Weltbild kann mit dem Kreuzeszug Jesu nichts anfangen, weil da braucht es eigentlich gar keine Sündenvergebung. Der Mensch ist ja eigentlich gut, warum braucht er eine Sündenvergebung? Das ist unnötig in einem humanistischen Weltbild. Das ist sogar fast eine kranke Vorstellung eigentlich, eine sehr perverse Vorstellung für sie. Aber dass am Schluss gerade dieser Kreuzestod und die Verkündigung des Kreuzestodes durch die Ungebildeten, durch die simplen Menschen, dass dadurch wahre Menschen, dass genau das wahre Menschenwürde bewirkt und dass daraus irgendwann in der Ewigkeit eine perfekte Gesellschaft entsteht, das ist, nenne ich es mal, Humor Gottes, ja. Dass Gott diese simple Botschaft, die erstmal für Leute dumm ist, verkündigt von, ich sag mal im Anführungszeichen blöd gesagt, von dummen Menschen aus ihrer Sicht zumindest, dass diese Botschaft am Schluss zur Rettung der Welt beiträgt und zur Veränderung der Welt und zur absoluten perfekten Welt führt, das ist etwas, das kann man nur nennen, Humor Gottes, ja. Und ich wiederhole mal Vers 27, das haben wir gerade schon gelesen, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Was bedeutet das konkret für dich und für mich, dass Gott das Schwache erwählt? So, mich persönlich, ich mag das zuerst mal begeistert mich das. Also, es entspannt mich auf der einen Seite, es entspannt mich und es begeistert mich. Ja? So, Gott, er erwählt das Schwache. Ich muss nicht besonders klug sein. Ich muss nicht besonders diszipliniert sein. Ich muss nicht besonders viel können. Ich muss auch nicht besonders mutig sein oder so. Seine Erwählung hat nichts mit meinem Status zu tun, auch nichts mit der Leistung, die ich erbringe. Ich darf bei Gott schwach sein, ich darf ungebildet sein. Ganz im Gegenteil, es spricht sogar irgendwo für mich, ja, wenn ich das über mich sagen muss. Wenn ich sagen muss, hey, ich habe ja nichts zu bringen. Hey, ich bin eigentlich nur, also auf mich hören nicht alle oder ich bin jetzt nicht in dieser Welt so voll angesehen. Hey, das spricht eigentlich für dich in dieser Stelle. So, Gott erwählt mich einfach, weil er Bock hat, mich in seinem Team zu haben. Gott erwählt mich, weil er sagt, ich will siegen und bei diesem Sieg will ich Simon oder eben dich mit hineinnehmen. Hey, das ehrt mich. Wow, ich darf in der Mannschaft Gottes mitspielen. Das begeistert mich, das spornt mich an zu Höchstleistungen. Hey, wenn mit Ronaldo mal in der Mannschaft spielen darfst, obwohl du weißt, hey, ich bin überhaupt nicht da in seiner Liga, aber ich darf, aber er nimmt mich mit rein. Hey, da wirst du Höchstleistungen geben, da wirst du dein Bestes geben. Ich darf im Siegerteam mitspielen. Und übertragen gesagt, ich darf Gottes Reich mitbauen. Ich darf da mit dran arbeiten. Ich darf mit dazu beitragen, dass es wächst, dass es vorangeht, dass da Dinge in der geistlichen Welt sich bewegen und passieren. Dass Menschen Ja sagen zu diesem Jesus. Ich darf mitarbeiten, dass Menschen hineinkommen in Gottes Dimension, in Gottes Wahrheiten, in Gottes Realität, in Gottes Liebe, in Gottes Kraft hineinwachsen in das, was Gott für sie vorhat. Ich darf mit dabei sein, wenn Gott Zeichen und Wunder tut. Hey, du, ich sag dir, das ist genial, dass wir mit hineingenommen werden dürfen in sein Siegerteam. Also, dass Gott das Schwache erwählt hat und damit mich auch erwählt hat, das darf mich entspannen und es darf mich begeistern. Und das Zweite ist, dass Gott das Schwache erwählt hat, das muss mich auch persönlich demütig machen und muss dich demütig machen. Da heißt es einen Vers weiter, das lesen wir zusammen in Kapitel 1, Vers 29. Niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Hey, selbst wenn ich klug wäre, ich sag dir was, im Reich Gottes würdest du zu einer Minderheit gehören, ja? Weltweit, tendenziell hat Gott eher die Schwachen ins Team gewählt, wenn du so willst. Das Christentum ist stark in den Dritte Weltländern, ist stark unter den Schwachen. Und so war es übrigens schon immer. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, ein krasser Typ, der Kerl ist zu den Ärmsten der Armen gegangen und hat ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Und die Heilsarmee wurde zu einer Bewegung, die prägend wurde in England, prägend wurde in dieser Welt. Aber weißt du, die eigentlichen Hauptakteure der Heilsarmee waren ehemalige Alkoholiker, Menschen, die man abgeschrieben hat, Menschen, mit denen niemand mehr was zu tun haben wollte. Und genau sie sind am Schluss, haben am Schluss geprägt, haben am Schluss Gas gegeben, haben neue Werte hineingebracht. Durch die Heilsarmee ist zum Beispiel in England die Prostitution zu dieser Zeit von 13 auf 16 Jahre erhöht worden, weil die dafür gekämpft haben, sich dafür eingesetzt haben. Dass man nicht schon mit 13 Jahren sich prostituieren darf. Und weißt du, Gott benutzt immer das Schwache und das Verachtete. Das siehst du auch insgesamt. Europa hat in der christlichen Welt kein großes Gewicht mehr. Das denken wir manchmal, das wünschen wir uns irgendwo. Aber de facto kannst du die christlichen Gemeinden und Kirchen in Europa nicht vergleichen mit welchen in Afrika oder in Asien oder in Südamerika. Da haben wir alle vor diesem Gott am Schluss den gleichen Status. Egal, ob wir aus einem reichen Elternhaus kommen oder aus einem armen. Egal, ob wir viel Wissen haben oder wenig. Wir alle stehen vor Gott. Wenn du so willst, mit leeren Händen da. Wir sind alles eine Null. Oder wir sind alle Hunderter, meinetwegen. Das ist je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Ja? Aber wir sind alle gleich vor diesem Gott und haben ihm nichts zu bringen. Der letzte Vers, der bringt nochmal auf den Punkt, was wirklich entscheidend ist. Und wir lesen zusammen ab Vers 30. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus, Klammer auf, am Kreuz, Klammer zu, seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. So, es geht nicht allein um Jesus. Sorry, es geht allein um Jesus. Und um sein Handeln am Kreuz. Und darin ist alle Weisheit zu finden. Er ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn und durch seine Tat sind wir Teil seines Volkes geworden. Durch ihn sind wir erlöst. So, es geht allein um Jesus und um sein Handeln am Kreuz. Das ist, was Paulus hier nochmal betont in diesem Absatz. Ja? Er sagt, das verdankt ihr nicht euch selbst, dass ihr diesem Jesus nachfolgt, sondern Gott. Und in Jesus hat er alles getan, hat er die Grundlage für alles gelegt. Und dann lesen wir noch Vers 31, den Abschluss. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand etwas auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Hey, wenn du auf was stolz sein willst, dann sei stolz auf Jesus. Dann sei stolz auf Jesus, nicht auf deinen Abschluss, nicht auf deine Herkunft, was weiß ich, deine Eltern waren bedeutende Unternehmer oder im Reich Gottes, wow, große Pastoren, das ist alles nicht wichtig. Nicht auf dein Können, nicht auf deine Erfolge, nein, all das, auf das sollst du nicht stolz sein, sondern du sollst ganz im Gegenteil stolz sein auf Jesus. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auf so viele Sachen oft stolz. Wir rühmen uns so vieler Dinge, nur nicht Jesus. Ja, das ist uns eher manchmal peinlich. Das ist eher was, wo wir sagen, boah, darüber rede ich erstmal nicht so viel. Hey, ganz im Gegenteil, das Einzige, worauf du wirklich stolz sein darfst, ist auf diesen Jesus, was er am Kreuz getan hat. Und darauf, dass er dich eingeladen hat vielleicht auch noch, mit hineinzukommen in sein Team. Du darfst stolz sein auf das Opfer, das er gebracht hat. Auf die Liebe, die er dir gegenüber hat und jedem Menschen gegenüber hat. Und darüber solltest du auch reden. Hey, wenn man auf was stolz ist, dann redet man drüber. Auf das, was ich stolz bin, da kann ich nicht leise sein. Das begeistert mich, da werde ich innerlich selbstbewusst, freue mich, bin on fire. Hey, wir dürfen und wir müssen, wenn wir wirklich das ernst nehmen, was Paulus hier sagt, müssen wir über das Kreuz reden. Dürfen wir über das Kreuz reden. Nicht im Sinne von, oh, ich sollte jetzt mal wieder, um einen Haken hinzumachen, sondern dann ist das etwas, was aus uns raussprudelt. Ja? Jesus Christus am Kreuz, wow. Und damit solltest du dich auch mehr beschäftigen. So, wir haben viele Themen im christlichen Bereich, die uns wichtig sind. Ja, wir reden über Christen in der Politik, wir reden über, wie sollten wir umgehen mit der und der Situation. Wir reden über Ethik, wie verhält man sich als Christ, über Heiligung. Wir reden über viele Dinge, die wichtig sind, die auch gut sind, keine Frage. Aber es gibt eine Sache, die ist wichtiger und die ist die Grundlage von all dem. Und das ist, was Paulus ja auch im 1. Korintherbrief betonen will. Das Kreuz und das, was am Kreuz passiert ist, das ist die Grundlage und daraus entfaltet er seine Ethik und seine moralischen Vorstellungen in den nächsten Kapiteln. Und deshalb muss das, worauf wir immer schauen und wovon wir immer alles abhängig machen und was uns im absoluten Zentrum ist, muss Jesus am Kreuz sein. Und das darf uns immer wieder neu begeistern, neuen Hunger schenken, neue Freude schenken, neue Leidenschaft schenken. Ich lade dich ein, sei jemand, der sich intensiv mit dem Kreuz beschäftigt, mit Jesus am Kreuz beschäftigt, der die letzten Kapitel aus den Evangelien wirklich so innerlich verinnerlicht hat, so drin hat, was ihm wichtig ist, was Bedeutendes ist. Und ohne das, da kann ich dir sagen, da wird am Schluss das Christentum nicht wirklich viel hergeben. Ja, es wird eine nette moralische Abhandlung sein, aber wer nicht versteht, was eigentlich die Grundlage ist, wer da nicht immer wieder sich drauf beruft, der hat ein Problem. John Newton, nicht zu verwechseln mit Isaac Newton, John Newton, das war ein ehemaliger Sklavenhändler, der ein Sklavenschiff, nein, sorry, ein ehemaliger Sklavenkapitän, der hat Sklaven nach Amerika verschippert, hat sich dann bekehrt, hat gegen die Sklaverei gekämpft und der hat gesagt, es gibt zwei wichtige Dinge, die ich verstanden habe. Das erste ist, dass ich ein großer Sünder bin und das zweite, dass Jesus ein noch größerer Retter ist. Ja, ich bin ein großer Sünder, ja, ich darf zu diesem Gott kommen, ja, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ja, ich bin ein Schwacher, aber der Blick ist nicht so sehr, der Fokus ist nicht so sehr auf dem, ich bin schwach, sondern der Fokus ist weg von mir, hin zu Jesus, er ist stark, ja, er ist der Retter. Und er lädt uns ein, dass wir das, was er getan hat am Kreuz, ernst nehmen und annehmen und auf unser Leben anwenden. Und darum geht's. In diesem Sinne wünsche ich dir einen gesegneten Sonntag. Stell das Kreuz in den Mittelpunkt deines Lebens. Tu dein ganzes Handeln von diesem Kreuz aus denken und du wirst in deinem Leben geniale Schritte gehen, ein Segen sein für andere Menschen und vor allem immer wieder neu entspannt sein in diesem Jesus und demütig werden immer wieder in ihm. Sei gesegnet. Ciao.